Liebe Gemeinde, Stunde der Wahrheit. Kommen euch die folgenden Sätze bekannt vor? Ich muss noch schnell etwas erledigen. Schon mal gesagt? Ich bete noch kurz. Ich räume das noch rasch weg. Ich komme grad. Schnell, kurz, rasch, grad. Unsere Zeit hat Tempo aufgenommen in deinem Leben. Für unsere Wirtschaft ist das super, denn der Schneller ist der Geschwinder, ist der Gewinner. The winner takes it all. Wer zurückbleibt, ist selber schuld und immer mehr bleiben zurück. Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, da hat man sich auf den Fortschritt gefreut. Und er ist dann auch gekommen. Und wie? Farbfernsehen. Computer für jeden und nicht nur irgendwo in einem großen Raum. Und jede Klimaanlage, Internet, das habe ich alles nicht gekannt als Kind. Kauf's noch nicht. Mailverkehr, Beschleunigung der Kommunikation, Billigflüge kannten wir auch noch nicht. Kinderbetreuung und so weiter. Das alles hat unser Leben beschleunigt. Wir sind viel effizienter geworden, aber das hat unser Leben auch ziemlich angefüllt. All die Möglichkeiten, die wir heute haben, wollen auch genutzt werden, ja, wenn sie schon da sind. Es wird heftig um uns geworben. Wir müssen viel öfter Nein sagen und selber den Kindern und dem Chef, na, dem eher nicht, denn wir brauchen ja Geld, um die Möglichkeiten dann auch nutzen zu können. Der Motor, der die Gesellschaft antreibt, ist überhitzt. Und wir wissen nicht, wie wir vom Gas wegkommen. Wir stellen fest, dass sich immer mehr Menschen erschöpfen, dass sie ausbrennen. Burnout kannte ich auch noch nicht als Kind, also in meiner Umgebung. Scheint zu einer allgemeinen Diagnose zu werden. Es ist normal, dass man halt mal erschöpft in den Seilen hängt. Wir bauen die psychiatrischen Hilfseinrichtungen aus, weil es auch schon immer jüngere Menschen erwischt. Beratungsstellen blühen auf, Ratgeber verkaufen sich super, weil das Leben von vielen nicht mehr bewältigt werden kann. Für mich die verräterischste Werbung dazu, sie zeigt kurz, zuerst Menschen wie du und ich, die vom Alltag überfordert werden. Sie können nicht mehr. Und dann wird die Lösung präsentiert. Es ist irgend so ein Aufputschmittel. Das ist die Lösung. Hallo? Wie wäre es mit einem lebensfreundlicheren Alltag? Ich behaupte, als Christen können wir dieser Überhitzung entgegentreten. Müssen wir auch. Denn zu schnell leben heißt auch lieblos werden, nicht mehr achtsam sein, nicht mehr links und rechts schauen können, nur noch für sich sein, nur noch vorwärts, vorwärts, damit man nicht auch noch rausfällt. Also wir sollten etwas gegen diese Überhitzung tun. Das kann man sozialpolitisch, gesellschaftlich, ich möchte es heute aber persönlich mal anschauen. Wir haben für diese beschleunigte, krankmachende Welt eine gute Nachricht. Auch wenn wir da ja mittendrin sind, auch gefordert sind, auch nicht vor Burnouts gefeit sind, so möchte ich doch nicht einfach resigniert in diesem Teufelskreis mitschwimmen. Heute möchte ich euch ein ganz praktisches Beispiel geben, respektive die Heilige Schrift macht das. Jesus hat uns was vorgemacht. Beat, lies das mal vor.
Ich lese aus Johannes 8. Jesus aber begab sich an den Ölberg. Am folgenden Morgen jedoch fand er sich wieder im Tempel ein. Und das gesamte Volk kam zu ihm. Er setzte sich dann und lehrte sie. Da führten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Stellten sie in die Mitte, dass alle sie sehen konnten, und sagten zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nun hat Mose uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Dies sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie einen Grund zur Anklage gegen ihn hätten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit den Fingern auf dem Erdboden.
Stellt euch vor, ihr seid Augenzeugen dieses Geschehens. Ihr habt die aufgeregte Meute auf euch zukommen sehen, die aufgehitzte Stimmung wahrgenommen, da braut sich ein Unheil zusammen. Gehässige Wortfetzen werden immer lauter, bis dann einer der gewichtigen Männer Ruhe schafft. Meister! Die ganze Aufmerksamkeit ist jetzt auf Jesus und diesem Wortführer. Was kommt jetzt auf Jesus zu? Diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Geknurr und Gemurr in der Menge. Gekeife und Gegeifer. Ruhe! Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen sind zu steinigen. Zustimmendes Nicken, schadenfreudiges Gemurmel, anfeuernde Rufe. Ja, was warten wir noch? Gott will es. Weg mit dieser Schande. Ruhe. Nun, Jesus, was sagst du? Wir sind mit dabei in der Menge und bekommen es mit. Wir wollten Jesus sehen und jetzt fiebern wir mit ihm mit. Oder haben auch ein bisschen Angst um ihn. Wie wird er den Kopf aus der Schlinge ziehen? So. Oh je, er weiß nicht mehr weiter. Sollten wir ihm helfen? Aber wie? Die anderen werden schon ungeduldig und immer aufdringlicher. Das wird bald eskalieren.
Als sie aber ihre Frage an ihn mehrfach wiederholten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Hierauf bückte er sich aufs Neue und schrieb auf dem Erdboden weiter. Als aber jene das gehört hatten, gingen sie einer nach dem anderen weg. Die Ältesten zuerst bis zu den Letzten. Und Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die in der Mitte vor ihm stand. Da richtete Jesus sich auf und fragte sie: Frau, wo sind deine Ankläger? Hat keiner dich verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus: Auch ich verurteile dich nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr.
Die Geschichte ist bekannt. Es ist sehr wahrscheinlich auch der Auslöser für diesen schönen Satz, den du, Sedi, am Anfang gebracht hast. Jesus will die Sünde nicht, aber den Sünder liebt er. Eine schöne Umsetzung. Ihr habt den Ausgang wohl schon verinnerlicht. Es ist ein Happy End, keine Frage. Da hat Jesus eine geballte Portion Hass und Gewalt mit einer kurzen Anfrage aufgelöst. Geheilt. Ist da jemand ohne Sünde? Du vielleicht? Oder du? Es tönt nicht wie ein Vorwurf. Jesus fragt nicht, um selber an Steine zu werfen. Er nimmt keine bedrohliche Geste ein. Er baut sich nicht auf. Im Gegenteil, er bückt sich, um zu sandalen. Und dann, als seine Bedränger es fast nicht mehr aushalten, sagt er mal was, und zwar in aller Ruhe. Was er sagt, lässt den in Fahrt gekommenen Mob ins Leere laufen. Oder noch besser, er bremst ihn aus. Und schon wieder herrscht Ruhe. Es entsteht ein Raum und eine Zeit, um sich zu besinnen. Und jeder für sich. Um sich in Frage zu stellen, was mache ich jetzt eigentlich hier in dieser Menge? Ja, ich? In was für eine Richtung bin ich da jetzt geraten? Aus einer zusammengeballten, anonymen Menge, wir erfahren nicht, wer da der Wortführer ist, Sie alle fragen, anscheinend aus einem Mund, sie alle drängen. Aus dieser anonymen Menge werden nun wieder Individuen. Einzelne. Sie übernehmen wieder Verantwortung für sich selber. Sie sind nicht mehr Teil dieses Stroms, sondern Persönlichkeiten vor Gott. Und so sorgfältig wird es erzählt, einer nach dem anderen, jeder für sich, ging fort. Die Menge ist aufgelöst. Der Hass ist aufgelöst. Ein heiliger Moment. So wie es der Prophet Habakuk mal beschreibt, alles schweigt in Gottes Gegenwart. Äußerlich ist es ein Schweigen, ja. Aber innerlich passiert ganz viel Heilsames. Hier drin wird wieder zurechtgerückt, aufgeräumt, geklärt, geschämt und vergeben. Eine Besinnung auf Hochtouren. Immer wenn ich diese Geschichte höre oder lese, denke ich, wow, so will ich auch antworten können. So schlagfertig wäre ich auch gerne, wie Jesus. Egal, wer auf mich zukommt und mich bedrängt, zack, hätte ich ihn erledigt, bekehrt. Doch da habe ich selber jetzt zu schnell gelesen. Da habe ich etwas überhört. Jesus schoss nicht aus der Hüfte. Er war nicht schneller als ein Schatten. Er gab sich und den Bedrängern Zeit. Was uns Theologen fast auf die Palme treibt, ist die Frage, was hat Jesus da an den Sand geschrieben? Wie kann uns die Bibel diese Information vorenthalten? Da könnte man vielleicht Entscheidendes lernen. In der ganzen Kirchengeschichte. Calvin hat es auf die Spitze gesagt, Jesus hatte das so satt, die sollen jetzt warten. Und ich glaube, was fragt ihr euch? Hier vorne steht es ja, ihr könnt dann nach dem Gottesdienst lesen. Ja? Ich glaube, dass wir mehr lernen, wenn wir nicht wissen, was Jesus da geschrieben hat. Es geht nicht darum, was Jesus da schreibt, sondern dass alle Beteiligten wieder ein bisschen Luft bekommen. Dass die Bedränger, wie auch die Bedrängten, aus ihrer Schnappatmung herauskommen, etwas aus der Bedrängung, die Situation ist aufgeladen, jetzt ist keine Zeit für gediegene Lösungsverhandlungen, wie in der Sprechstunde Philosophie so zurückgelehnt. Nein, jetzt muss was anderes, jetzt muss einmal Druck aus dem Kessel raus. Für heute möchte ich nur diesen einen Moment der Geschichte herausnehmen. Den Moment, wo nichts zu passieren scheint. Macht euch das Angst? Momente, in denen nichts passiert. Der Moment der Entschleunigung, vom Herabkühlen. Wäre das nicht auch was für uns, für unsere Beziehungen, die wir auch gerne zu schnell leben? Wenn wir uns in Konflikten verbeißen, Entschleunigung, mal in den Sand malen. Für unsere Gesellschaft, wenn wir in sogenannten Mainstreams hineingeraten, wenn wir da in eine bestimmte Richtung mitgerissen werden und unbedingt mitmachen sollten, um nicht zu Außenseitern zu werden. Das Malen in den Sand ist also ein Bild für unsere persönlichen Versuche, das Tempo zu drosseln. Eine eigene Haltung zu entwickeln, zu finden, zu suchen und zu finden, sich zu besinnen, ob man da wirklich auch noch mitmachen muss. Ob man sich mitreißen lassen will. Ja, das Sandmalen ist nicht Selbstzweck. Es ist der erste Teil der Antwort, die wir geben. Sie lautet, ich mache nicht einfach mit. Ich will mir meinen eigenen Reim machen. Ich darf das auch. Ich will mich besinnen auf das, was mir wichtig ist. Ich will es mit meinem Gott besprechen. Dafür nehme ich mir Zeit. Und in dieser Zeit scheint nichts zu passieren. Der zweite Teil der Antwort resultiert aus dem ersten Teil, aus dieser Besinnung. Wir wollen nicht ein Echo auf den Lärm der Welt sein, sondern die gute Nachricht für die Welt. Und dazu schöpfen wir erstmal aus einer anderen Quelle, aus der Quelle, die Jesus uns öffnete, die in uns sprudeln will. Dazu, und das ist jetzt die Herausforderung, lassen wir die Welt ruhig auch mal warten. Das machen wir eigentlich jeden Sonntag, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Da kann die Welt mal warten. Eine Stunde mindestens soll sie mal. Oder bei uns 1,5 Stunden warten. So wichtig ist die Welt nicht, als dass wir Gott vergessen könnten. Auch die kommenden Feiertage haben einen Sandmal-Moment. Am Karfreitag entfaltet eine Volksmenge ihr hässliches, aufdringliches Gesicht. Die Dynamik lässt sich nicht mehr aufhalten, viel zu gefährlich für einen allein. Die Gewalt bekommt freie Hand und tobt sich an Jesus aus. Der erste Teil der Antwort ist der Ostersamstag. Da passiert nichts. Das ist der Sandmal-Moment. Erst am Sonntag kommt dann die Erlösung, die Auferstehung. Das ist der zweite Teil der Antwort, die der Bedrängung vom Karfreitag gegeben wird. Karfreitag, leerer Samstag, Ostersonntag. Drei Ereignisse, die sorgfältig auf 3 Tage separiert sind. Und doch sind sie miteinander verbunden. Wie könnte man das darstellen? Andi Schmid hat mir da eine Idee gezeigt, die er nun auch euch allen erklären wird.
Es gibt Menschen, die hängen sich doch tatsächlich Folter und Todesinstrumente um den Hals. Zum Beispiel Michel Steinmetz. Das weiß ich sehr genau, weil wenn wir in den Ferien Coup spielen und er am Schluss den König zu eliminieren versucht, stört ihn ein Kreuz, das von seinem Hals hängt. Er legt es dann jeweils sorgfältig auf den Rücken und trifft den König, zumindest meist. Ich möchte euch auf eine kurze Reise zum Kreuz als Symbol der Christen mitnehmen. Vor rund einem Jahr habe ich gedacht, dass das Kreuz allein nicht ausreichend ist, um meinen Glauben zu repräsentieren. Das Kreuz ist sehr wichtig und deshalb auch gut als Symbol. Aber wichtig ist auch, dass Ostern sowohl aus Karfreitag und auch aus Ostersonntag besteht. Der Tod am Kreuz braucht demnach eine Ergänzung durch die Auferstehung aus dem Grab. Daraus ist ein Schmuckstück entstanden. Könnte ich das Bild haben, bitte? Und ich kann das auch noch live zeigen hier. Das Kreuz. Es ist gefürchtet. Es stellt den Gekreuzigten bloß. Es foltert ihn. Schmerzhaftes Sterben, Tod, Karfreitag. Das Grab. Der Stein ist weggerollt. Das Grab ist verlassen. Energiegeladene Auferstehung. Leben. Ostersonntag. Das Siebeneck. Die 7 als Zahl der irdischen Fülle und Ganzheit. Die Woche hat 7 Tage und wird mit dem Sonntag oder bei den Juden mit dem Sabbat beschlossen. Das Jahr, jedes 7. Jahr sollte ich sagen, jedes 7. Jahr ist ein Sabbatjahr. Die 7 unterstreicht die Bedeutung des Ostergeschehens. Der Boden des Siebenecks weist darauf hin, dass das Ostergeschehen auf unserer Erde, auf unserem Grund und Boden stattfindet. Und gleichzeitig zeigt die obere Spitze zum Himmel. Als ich dieses Jahr nochmals darüber sinniert habe, war die zwingende Ergänzung des Kreuzes durch das verlassene Grab plötzlich gar nicht mehr so zwingend. Seit den Zeiten Abrahams durften die Juden opfern, um ihre Verfehlungen loszuwerden. Der Tod des Opfertiers war ausreichend, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Warum braucht es dann die Auferstehung? Mir ist die Bedeutung der Auferstehung nochmals tiefer bewusst geworden. Der Tod des Opfertiers hat einmalig Versöhnung gebracht. Durch die Auferstehung wurde der Tod bezwungen. Das heißt, die Versöhnung ist nicht nur einmalig erstellt worden, sondern permanent gilt sie. Die Auferstehung ist eine Machtdemonstration Gottes über den Tod. Callum McCann schreibt in seinem Buch Apeirogon die Geschichte eines Juden und eines Palästinensers, die beide eine Tochter im Palästina-Konflikt verloren haben. Er schreibt darin den folgenden Satz: Teilt man den Tod durch das Leben, erhält man einen Kreis. Dieser Satz hat mich ratlos zurückgelassen. Hä? Er hat mich auch einige Tage verfolgt. Teilt man den Tod durch das Leben, erhält man einen Kreis. Ich wage eine Interpretation auf Ostern hin. Bei einer Division wird ein Wert ins Verhältnis zu einem anderen gesetzt, zum Beispiel Kilometer pro Stunde. McCanns Gleichung, in dieser Gleichung wird der Tod ins Verhältnis zum Leben gesetzt. Die Bedeutung des Todes wird relativiert durch das Leben. Und das erst recht, wenn man das ewige Leben im Blick hat. Die Auferstehung relativiert den Tod. Das Resultat der Gleichung Tod durch Leben ist ein Kreis, das Symbol für die Unendlichkeit. Ein Kreis, eine runde Sache. Oder eben Ostern mit beidem, dem schrecklichen Kreuz und der fulminanten Auferstehung.
Das war sehr philosophisch. Ich staune immer wieder, wie unser Denker Andi aus seinen Gedanken in einem Schmuckstück landet am Schluss. Mit einer Symbolik, die dann sehr sprechend ist. Ja? Okay, das ist jetzt so ein Beispiel. Du hast uns jetzt eine schöne Verdeutlichung von meinem Predigtanliegen gegeben. Irgendwie hat dich gestochen, dass mit dem Kreuz doch nicht alles gesagt ist. Du hast einige Sandmalmomente für dich in Anspruch genommen, wolltest nachdenken, wolltest das im Gebet herausfinden und deine persönliche Antwort ist jetzt dieses Schmuckstück. Nicht nur eine persönliche Antwort, nachher werden wir die Mitteilung noch was hören. Bevor ich euch in eure eigenen Sandmalmomente schicke, während des Zwischenspiels, möchte ich euch noch eine ganz einfache Form des Sandmalens mitten in der Hitze des Gefechts geben. Der amerikanische Schauspieler Denzel Washington hat sie mir beigebracht. In einem Film spielt er ein souveränes, sympathisches Schlitzohr. Er gerät von Szene zu Szene in brenzlige Situationen, muss mit Feinden und komplizierten Freunden klarkommen. Er ist permanent herausgefordert, aber er meistert das alles. Denzel Washington. Was macht ihn so souverän? Immer wieder bremst er das Geschehen um ihn herum ab mit dem Satz, den er laut für alle und für sich hörbar ausspricht. Was sagt mir das, was du mir jetzt sagst? Und so schafft er sich seinen Sandmalmoment. Was ist deine Strategie, um nicht zu überhitzen? Amen.